Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum dritten Abend unserer Vortragsreihe im Studium Generale, betitelt mit Was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich seit 2005 damit, Ihnen solche Vortragsreihen anzubieten, sie zu organisieren und zu moderieren. Wir sind tatsächlich in der 28. Folge und meine Bilanz wird durch Corona ziemlich heruntergedrückt, aber immerhin, jetzt können wir wieder starten und freuen uns sehr in diesem Semester, dass das wieder geht. Wir haben an der Hochschule zu Ihrer Information die Regel, dass wenn eine Person in einem Raum möchte, dass eine Maske getragen wird, dann tragen Sie alle die Maske. Und ich bin im Zweifelsfall immer die Person, die das möchte. Also bitte ich Sie alle, die Masken aufzusetzen. Ich glaube, das ist in unser aller Sinne. Und ich muss ein bisschen darauf achten, dass wir die Reihe auch nicht nur starten können, sondern auch zu Ende bringen können. Und wenn irgendwie es schief ginge, dann wäre das tragisch für zumindest die jungen Leute, die hier einen Schein machen möchten und Punkte sammeln möchten. So. Jetzt kommt immer der kleine Werbeblock von mir. Falls Sie eine der 27 Reihen, die schon waren, verpasst haben sollten, dann gehen Sie doch mal ins Internet. Hier auf diesen Broschüren steht, wo genau. Da finden Sie Tonaufnahmen von den Vortragsreihen zuvor, über 300 an der Zahl. Das reicht für ein Wochenende. Und da können Sie sich dann ein bisschen amüsieren und bilden. Und meine Eitelkeit gebietet es mir, meinem Reflex zu folgen und darauf hinzuweisen, dass es sowas an keiner anderen deutschen Hochschule gibt. Immerhin. Und alles für lau, das ist doch was. Ich hoffe, Sie freuen sich genauso wie ich. Nun aber zum... Immerhin, Ihre Reflexe kommen etwas zeitverzögert, aber Sie kommen immer an der richtigen Stelle. Das ist schön, herzlichen Dank. So, zum heutigen Abend. Wir haben zu Gast Harald Kirchner. Harald Kirchner und ich kennen uns schon sehr lange. Wir haben nämlich ein bisschen zusammen studiert und ich bin froh, dass wenigstens einer von uns beiden, nämlich er, was Anständiges gelernt hat und macht. Aus dem Kerle ist was geworden. Er ist nach dem Studium zum, ich glaube, damals war es noch nicht der Südwestrundfunk, damals war es noch der Süddeutsche Rundfunk, in Stuttgart gegangen und hat dort ein Volontariat gemacht, also eine Ausbildung zum Redakteur und arbeitet seither für diesen Sender, der nunmehr anders heißt, Südwestrundfunk, und hat lange Zeit in der Nachrichtenredaktion vornehmlich gearbeitet. Manche nicht mehr ganz so junge Semester unter uns erinnern sich vielleicht noch, dass es sowas gab wie Stuttgart 21. Das ist ein Wort, das man in seiner Gegenwart nicht fallen lassen darf. Da hat er immer die Berichterstattung gemacht und Sie haben ihn in ARD-Brennpunkten und sonst was alles bewundern können. Ich bewundere sehr wohl, was er tut, weil ich glaube, guter Journalismus ist wichtig und das ist jemand, der es kann. Nun gut, Harald Kirchner wird heute Abend einer Leidenschaft, sage ich mal, nachgehen, nämlich der für die Literatur. Das war ja auch eines der Studienfächer. Und uns mit großen Stücken vertraut machen, womöglich kennen Sie das eine oder das andere dem Hörensagen nach. Es geht heute Abend um Hamlet und um Faust. Wir sind sehr gespannt. Im Nachgang seines Vortrags können Sie ihm dann Fragen stellen. Ich werde es moderieren, damit wir das auf der Aufnahme dann auch hören, was Sie gefragt haben. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Harald Kirchner.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass der Saal gut gefüllt ist. Sehr schön. Danke fürs Kommen. Haben uns diese Klassiker wie Hamlet und Faust noch irgendwas zu sagen? Das ist ein bisschen das, was über diesem Vortrag da schwebt. Und ich habe mir wirklich lange überlegt, wie fange ich diesen Vortrag an? Und natürlich hätte ich mir diese fast rhetorische Frage, haben die uns noch was zu sagen, fast sparen können. Aber man muss es auch hinterfragen, ist es wirklich so, haben die uns noch was zu sagen? Oder ist es vielleicht nur noch ein bildungsbürgerliches Aufzucken angesichts einer musealen Kunst? Das kann ja auch sein. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat auch eine Antwort auf diese Frage gegeben. Er hat vor dem britischen Parlament eine Rede zur Lage seines Landes gehalten und dabei Hamlet zitiert. Für sein Land gehe es um Sein oder Nichtsein. Damit hat er nicht nur eine literarische Anspielung gemacht, das war auch ein Appell, der an ein gemeinsames kulturelles Erbe erinnert. Er hat damit auch an die Werte, die in dieser Kultur entwickelt worden sind, erinnert. Das berühmte Zitat aus einem Monolog birgt all das schon in sich. Es ist eine Art Chiffre für unser modernes Denken, für unsere gemeinsamen geistigen Wurzeln. Zelensky brauchte nur dieses Zitat, um nicht nur auf die existenzielle Dimension für sein Land hinzuweisen. Und er hat mit diesem Zitat auch gesagt, wir sind Teil von euch, wir gehören dazu. Das heißt, dieses Zitat hat inzwischen auch eine identitätsstiftende Wirkung. Die Frage, die sich ein fiktiver, zweifelnder dänischer Prinz in einem Theaterstück stellt, geht heute weit über das Stück hinaus. Heute geht es um die Gretchenfrage, um des Pudels Kern, um die Frage, ob etwas faul ist im Staate Dänemark und natürlich um nichts weniger eben als um Sein und Nichtsein. Vielleicht, viele von Ihnen kennen diese Sätze. Ich habe diese Schlüsselworte und Zitate verwendet, die aus Faust und Hamlet stammen, die eben auch heute noch sprichwörtlich verwendet werden. Viele verwenden die Zitate zwar, wissen aber gar nicht mehr, woher sie stammen und was sie eigentlich bedeuten. Also die beiden Stücke sind eigentlich ein gewaltiger Zitatensteinbruch. Ich glaube, nur in der Bibel finden Sie mehr, die sozusagen im normalen Sprachgebrauch noch zu finden sind. Also was ist des Pudels Kern? Wie genau lautet die Gretchenfrage? Ich werde es später noch aufklären, so als kleiner Cliffhanger, Sie dürfen das noch raten. Oder Sie wissen es eigentlich. Dieser Vortrag richtet sich vor allem an diejenigen, die noch nicht so firm in diesen Klassikern sind und sich wohl auch fragen, haben uns die Texte nach ein paar hundert Jahren überhaupt noch was zu sagen? Es sind Texte, die von Königen handeln, von Hexen, vom Teufel, von Geistern, also ein Arsenal eigentlich aus der Mottenkiste, wenn man es nicht gerade in eine Serie packt und das Ganze dann Game of Thrones nennt, ne? Die Sprache ist natürlich alt und gewöhnungsbedürftig, auch wenn in beiden Fällen ziemlich elaboriert. Das heißt, von der Benutzeroberfläche wirken die Stücke alt. Also haben uns die angestaubten Klassiker tatsächlich noch was zu sagen? Ich habe schon vom fast symbolischen Wert dieser Stücke gesprochen. Sie gehören zu dem, was man gerne als Kulturkanon anspricht. Also das, was eigentlich jeder gelesen haben sollte, um zu dieser Kultur zu gehören. Das meinte ich vorher, wenn ich sage, ein Stück wie Hamlet ist identitätsstiftend. Aber kann man so etwas ohne weiteres heute sagen, denn es werden immer neue Theaterstücke, Romane geschrieben. Also verändert sich dieser Kanon? Faust und Hamlet gehören heute noch zu dem, was in Schulen zumindest gelegentlich gelehrt wird. Faust war bis vor einigen Jahren noch Standardlektüre. Also wie werden diese Stücke heute von jungen Leuten rezipiert? Wenn man sich bei Amazon informiert und die sogenannten Rezensionen liest, vermittelt sich ein eher gemischtes Bild. King Julian zum Beispiel schreibt, das ergibt nur 1 von 5 Sternen, warum muss man heute noch dieses dumme Buch lesen? Im Ernst. Hab dieses Buch im Rahmen des Deutschunterrichts lesen müssen und es hat weder meinen Noten noch meinem gestrigen Stand verbessert, sondern eher eine Methode entwickelt, den Unterricht mit einem Augenzwinkern vorbeizubringen. Empfehle das Buch nur für 60 plus Deutschlehrer weiter. Snooky Pie hingegen, ein Top 1000 Rezensent, gibt 5 von 5 Sternen. Faust ist und bleibt ein Meisterwerk. Immer noch brandaktuell und vielleicht wichtiger denn je. In Faust zeigt die deutsche Dichtung, was sie kann. Das Werk ist sehr formenreich gestaltet und benutzt eine einzigartige Sprache blendender Schönheit. Es handelt sich um keine trockene Schullektüre, vielmehr steckt das Buch voller Leben und Leidenschaft. Da bin ich ganz bei Snooky Pie. Es ist jedoch schade, fährt er fort, dass das Buch in einem so einfachen Cover von Reklam daherkommt. Schließlich darf man nicht vergessen, dass Goethe über 60 Jahre an seinem Faust geschrieben hat. Es ist quasi ein Lebenswerk, von dem es... Da hat Faust meiner Meinung nach ein viel besseres Cover verdient. gut, der vergisst dabei ein bisschen so, wozu ein Reklambändchen eigentlich da ist, nämlich Leuten Literatur zur Verfügung zu stellen, die sich teure Ausgaben nicht leisten können. Aber nun gut. Es ist vielleicht nicht ganz nett, einen Schüler und einen anderen eher schlichten Menschen hier vorzuführen. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen der Demokratisierung von Kultur, wenn man beim wohl größten Händler der Welt die ersten paar Rezensionen von jungen Leuten stammen, die offensichtlich über wenig literarische Bildung verfügen. Es sind also Stimmen derer, an die sich diese Stücke eigentlich wenden oder genauer gesagt gewandt haben. Denn natürlich haben Goethe und noch mehr Shakespeare für ein allgemeines, sehr breites Publikum geschrieben. Das Theater war damals das Kino und das Fernsehen von heute. Ich will nun ausführen, warum ich glaube, dass die Stücke uns tatsächlich etwas zu sagen haben. Und zwar nicht nur deshalb, weil Hamlet ein veritabler Psychokrimi ist oder mit ordentlich Mord und Totschlag versehen ist, nicht weil Faust neben seiner Philosophiererei auch gerne Orgien feiert, sondern weil die Stücke in ihrer Thematik immer noch sehr, sehr modern sind. Es ist ganz erstaunlich, wenn man Faust und Hamlet betrachtet, man könnte glauben, sie sind eigentlich für die heutige Situation geschrieben worden. Denn die zentralen Themen sind neben Identität vor allem die Frage, woher weiß ich, was ich überhaupt noch glauben kann? Wie bekomme ich heraus, ob ich das Wissen, was man mir als gesichertes Wissen verkündet, auch tatsächlich wahr ist? Das sind Fragen, die heute breit diskutiert werden. Also Fragen der Wissenschaft. Können wir uns sicher sein, dass das, was uns über Corona erzählt wird, auch stimmt? Darauf geben Shakespeare und Goethe natürlich keine direkten Antworten, aber in den Stücken wird das Problem verhandelt, wie Wissen zustande kommt. Man könnte sagen, es handelt sich in beiden Fällen auch um Experimente der Erkenntnistheorie. Genauso verhält es sich mit Fragen der Identität. Wo sind wir in unserer Gesellschaft positioniert? Wie stark darf meine persönliche Individualität, mein Wissensdrang, auch mein Hedonismus andere tangieren? Faust ist jedenfalls so rücksichtslos, dass er in Kauf nimmt, dass seine sitzen gelassene Freundin, besagtes Gretchen, letztendlich wegen ihm verurteilt und hingerichtet wird. Die Frage ist aber natürlich schon, warum sollte man sich mit Stücken befassen, die uns heute fremd erscheinen mögen und die man in heutige Zusammenhänge erst hineinübersetzen muss? Wenn es sich um universale Menschheitsthemen handelt, warum sollte man nicht gleich den Schritt gehen und sich moderne Stücke oder eben Serien ansehen, die uns viel näher liegen? Warum soll ich mich in die Literaturgeschichte begeben, um mich dann doch mit Problemen von heute zu beschäftigen? Also hat King Julian vielleicht doch nicht ganz Unrecht, wenn er die Frage aufwirft, warum muss er sich mit etwas beschäftigen, dessen Kern für ihn in einer völlig ungenießbaren Verpackung steckt? Könnte er es nicht einfacher haben mit einer Geschichte zum Beispiel, die die gleichen Probleme anspricht, aber mit Figuren und Themen, die er aus eigener Erfahrung kennt? Es wird dann oft gesagt, eine Kulturgeschichte mit einem bestimmten Kanon sei auch identitätsstiftend. Das habe ich vorher ausgeführt. Wenn ich Hamlet und Faust nehme, dann könnten sie als Teil einer humanistischen Kultur stehen. Identität wäre hier nicht über eine nationale, religiöse oder physische Zugehörigkeit zu einer Gruppe definiert, sondern sie stünde hier für eine Grundhaltung der Aufklärung, für die Menschen, die sich zum Streben nach Wissen und Erkenntnis bekennen. Also das, was wir kühn als den modernen Menschen bezeichnen. In dieser Weise hat Präsident Zelensky das Shakespeare-Zitat verwendet. Ich möchte hier die These aufstellen, warum diese Stücke für uns noch relevant sein könnten. Gerade durch den Umweg über die Fiktion, eine Fiktion, die uns auch ganz weit weg von den eigenen Lebenswelten führt, stellen sich manche Probleme vielleicht klarer dar, eben weil sie durch den fremden Kontext markanter werden. Ich möchte auch darauf eingehen, was die heutige Diskussion über kulturelle Aneignung für solche Klassiker bedeutet. Also die Frage, lassen sich solche Stücke heute noch politisch korrekt aufführen? Oder geht diese Fragestellung an der Sache vorbei? Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber ich nenne mal ein Beispiel. Die Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson wurde sehr stark kritisiert, weil sie die Rolle einer Transgender-Person in einem Film spielen sollte. Die Kritik war, dass eine heterosexuelle Frau keine Transgender-Person darstellen kann, weil sie nicht die gleichen Erfahrungen gemacht hat und nicht den gleichen Diskriminierungsdruck ausgesetzt gewesen ist. Das heißt, sie wäre nicht authentisch und damit unglaubwürdig. Sie würde sich darüber hinaus kulturell etwas aneignen, was sie nicht ist. In dieser Lesart würde eine heterosexuelle Schauspielerin, die eine Transgender-Person spielt, sogar Transgender-Personen diskriminieren, weil es übergriffig wäre, sich diese Rolle anzumaßen. Auch darauf will ich später noch eingehen und Ihnen natürlich verraten, wie das mit Frau Johansson ausgegangen ist. Ich möchte jetzt, bevor ich in die eigentliche Thematik einsteige, auch eine kurze Inhaltsangabe des Hamlet geben. Später werde ich auch kurz den Inhalt von Faust I skizzieren. Wie gesagt, der Vortrag richtet sich vor allem eben an jene, denen diese Klassiker noch nicht so präsent sind. Also, ganz knapp, Hamlet. Dem dänischen Prinzen Hamlet begegnet der Geist seines kürzlich verstorbenen Vaters. Der Geist erzählt ihm, dass er nicht einfach gestorben sei, sondern dass er ermordet worden ist. Und zwar von seinem Bruder, Hamlets Onkel. Dieser Onkel hat kurz darauf die Königin, also Hamlets Mutter, geheiratet und die Macht in Dänemark übernommen. Der Geist von Hamlets Vater gibt ihm den Auftrag, ihn zu rächen. Hamlet ist oder ergibt sich geistig abwesend, manchmal sogar verwirrt und depressiv. Der König, also der Mörder von Hamlets Vater, und seine Frau versuchen herauszufinden, ob Hamlets Gemütsverfassung mit seiner Liebe zu Ophelia zusammenhängt oder ob es etwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Ophelia, die wohl wirklich in Hamlet verliebt ist und wirklich ihrerseits durch den König und ihren Vater als Testobjekt gebraucht wird, um herauszubekommen, ob Hamlet nur bis zur Verrücktheit verliebt ist oder ob das seltsame Verhalten des Prinzen andere Ursachen hat. Hamlet seinerseits verhält sich gegenüber Ophelia seltsam, später sogar recht grob. Hamlet weiß nicht, ob es wirklich wahr ist, was ihm der Geist über den Mord berichtet hat. Er versucht sich durch ein Experiment einen Beweis für den Mord zu schaffen. Hamlet lässt durch eine Schauspieltruppe ein Stück aufführen, in dem der Mord an seinem Vater bis ins Detail dargestellt wird und der Mörder die Frau des Toten heiratet. Dem Täter soll also der Spiegel vorgehalten werden. Aus seiner Reaktion will Hamlet schließen, ob der Geist die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Tatsächlich verrät sich der König, aber auch dem König ist nun klar, dass Hamlet von seiner Tat weiß. Der König will daraufhin Hamlet umbringen lassen. Es entsteht ein Wettlauf gegenseitig verdeckter Aktionen. Dabei wird zunächst der Vater Ophelias getötet. Ophelia bringt sich um. Das sind sozusagen die Kollateralschäden in dem Drama. Schließlich kommt es zur großen Auseinandersetzung am Schluss, in der Hamlet, der Bruder Ophelias, die Königin und der König getötet werden. Das ist in groben Zügen die Handlung des Stücks. Ich habe sie jetzt nur mal zur Orientierung vorgetragen, wobei die nackte Handlung sagt über das Stück noch herzlich wenig aus. Ich möchte Ihnen nun den wohl berühmtesten Monolog aus diesem Stück vorführen. Entschuldigung. Vielleicht ist es der berühmteste Monolog, der jemals geschrieben worden ist.
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die bestialischen Waffen, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? Oder sich waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden, sterben. Schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass so ein Schlaf das Leid beendet, das Herzweh und die tausend ach so brutalen Stöße, die unseres Fleisches Erbteil. Es ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Schlafen. Sterben. Schlafen und vielleicht auch träumen. Ja, das ist der wunde Punkt. Der Schlaf des Todes und seine Träume flößen uns Furcht ein. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irdschen abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen, verlangt Respekt. Und eben diese Rücksichtnahme lässt das Elend zu so hohen Jahren kommen. Denn wer würde den Spott und die wüste Geißel der Zeiten einfach hinnehmen? Den Druck der Mächtigen, die Schmähungen und den Hochmut von all jenen stolzen Männern. Die tiefbohrende Pein einer verschmähten Liebe, den Aufschub und Schlendrian des Rechts, die ewigen Frechheiten der Ämter und die Fußtritte, die Verdiente andauernd in Vielzahl als Belohnung von den Unwürdigen erhalten. Wenn er doch in der Lage ist, sich selbst mit eigenen Händen in den Ruhestand zu versetzen. Ein einfacher Messerstich, mir ist nicht nötig. Trüge freiwillig die schwere Last. Und wer würde fluchen, stöhnen und schwitzen unter der schrecklichen Lebensmühe? Nur die Furcht vor dem Ungewissen, das nach dem Tode kommt, ist's wohl, was unser Fahren bewirkt. Denn dieses weite, unerforschte, unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, verwirrt unseren Willen gänzlich. Ja, lieber ertragen wir Menschen all die Übel, die wir haben, als zu Unbekanntem hinzufliehen. Die Ungewissheit, die entsetzliche Ungewissheit, die macht uns zu schaffen. So kommt es, dass wir alle durch unser Bewusstsein schließlich zu Feiglingen werden. Jeder Vorsatz ist zunichte gemacht. Die an sich kräftige und angeborene Farbe der festen Entschließung wird von des Gedankens Blässe angekränkelt und verschwindet. Und Unternehmungen von hohem Anspruch und von Wichtigkeit, die werden durch diese falsche Rücksicht unweigerlich von der Bahn, die sie eigentlich verfolgen sollten, abgelenkt. Und sie verlieren so der Handlung Namen und jegliche Bedeutung.
Das war jetzt eine Inszenierung von Franco Zeffirelli aus dem Jahr 1991. Mel Gibson hat den Hamlet gegeben. Es ist also eine Verfilmung, ich finde es nicht immer ganz optimal, es ist sehr naturalistisch gemacht, aber nun gut. Also, Sie haben es gesehen, ein Monolog, sehr tiefgehend, aber insgesamt ist Hamlet eher ein verwirrter Geist. So stellt er sich dar. Auch hier diese Reflexionskaskaden, die da sind. Was will er eigentlich? Was soll er? Also was tun mit einem jungen Mann, der wirres Zeug redet, der sich gegenüber den meisten Menschen seltsam verhält? Ein junger Mann, der stets misstrauisch ist, der eigentlich nur einen einzigen Vertrauten hat und der allen und allem so skeptisch gegenübersteht, dass er sich nicht einmal selbst traut. Sich selbst eigentlich am allerwenigsten. Es ist ein junger Mann, der nie genau weiß, was ist denn nun eigentlich richtig und was ist falsch. Dieser junge Mann weiß also nicht genau, was er tun soll. Und was macht er? Er prüft sich, er prüft andere. Und was macht er nach all den Prüfungen? Er fragt sich erneut und prüft. Er ist so unsicher, dass er nicht zu einem entschlossenen Handeln kommt. Schließlich handelt er und fast alle Beteiligten sind am Ende tot, fast zufällig. Dieser junge Mann ist aber keineswegs nur ein mental desorientierter Chaot, nicht im geringsten. Was ihn unsicher werden und ihn zweifeln lässt, ist seine Forderung nach einer gesicherten Datengrundlage. Er verhält sich eigentlich so, wie man es von einem sorgfältigen Menschen erwartet. Erst prüfen, dann handeln. Der Mann fragt sich immer wieder, kann es so gewesen sein? Wie kann ich herausbekommen, ob das, was ich glaube, auch wirklich ist? Also, was ist der Mann nun eigentlich? Ein Träumer, ein Detektiv, ein Chaot, ein Wissenschaftler, ein Zauderer, ein Rächer, einer, der die Welt vielleicht erkennen kann, aber dem Braten nicht traut, vielleicht einer, der handelt, aber darin nie frei ist? Kurz, er ist all das gleichermaßen und genau deshalb ist Hamlet der Prototyp des modernen Menschen. Die Zeit ist aus den Fugen, heißt es im Stück. Aber es ist weniger die Zeit, in der es so außergewöhnlich zugeht. Da gibt es Morde, ein Komplott gegen die Regierung, sinnlose Kriege. Hamlets Welt unterscheidet sich darin nicht von unserer. Das Revolutionäre an Shakespeares Stück aber ist, dass die Hauptperson die Zeit als aus den Fugen begreift und sich in dieser Zeit in seiner Welt auch kaum zurechtfindet. Hamlet kann sich mit seiner Situation nicht abfinden, er grübelt. Er denkt nach und wartet, er prüft und wartet. Die Auslöser seines Handelns kommen von außen. Er steht im Zentrum des Geschehens und ist gleichzeitig fassungsloser Beobachter. Mehr Objekt als Subjekt der Handlung. Er versucht mit geradezu wissenschaftlichen Experimenten die Lage zu analysieren und schwankt gleichzeitig zwischen fast unkontrollierten Affekthandlungen. Die Vernunft gestattet Hamlet zwar die Analyse, doch er selbst begreift, dass sein Handeln eben nicht allein von der Vernunft gesteuert wird. Diese Erkenntnis ist neu. Das war damals modern und es ist heute noch modern. Und genau deshalb ist Hamlet wohl auch nach wie vor eines der modernsten Stücke, das die Weltliteratur kennt. Es geht um eine ganz zentrale, auch philosophische Aussage, die den Wandel zur Moderne beschreibt. Im Gegensatz zum Mittelalter rückt der einzelne Mensch in den Vordergrund. Das heißt, in der Neuzeit lernt der Mensch Ich sagen. Das individuelle Denken und Fühlen werden zum Maßstab auch des moralischen Handelns. Religion und Gesetz geben zwar den äußeren Rahmen, also die Handlungsmöglichkeiten, was aber das richtige und falsche Handeln ist, das muss jeder einzelne Mensch für sich entscheiden. Das ist im Übrigen auch der Kern der Reformation. Luther hat proklamiert, dass die Gottesvergebung nicht durch einen Priester in einer Beichte vermittelt werden muss. Der mündige Mensch muss selbst erkennen, wenn er wider die Gebote gehandelt hat und sich direkt an Gott wenden und um Vergebung bitten. Das ist ein fundamentaler geistesgeschichtlicher Wandel. Na, zurück zu Hamlet. Modern ist auch, wie Hamlet versucht, doch an gesichert... Moment, jetzt muss ich mal kurz ölen. Modern ist auch, wie Hamlet versucht, doch an gesichertes Wissen zu kommen. Er macht jetzt ein psychologisches Experiment. Er will einem bekannten Schauspiel eine Szene hinzufügen. In dieser Szene wird der Mord an seinem Vater nachgespielt, genau so, wie es der Geist beschrieben hat. Anschließend wird der Mörder die Witwe des Toten heiraten. Es soll also der König, ich habe es vorher schon skizziert, der Spiegel vorgehalten werden. Und an der Reaktion des Königs will Hamlet ablesen, ob er der Mörder ist oder nicht. Das Theater ist für ihn eine Art Versuchsanordnung, in der der König das Versuchstier ist. Hamlet versucht sich als experimenteller Psychologe. Die Ironie und der tiefere Sinn dabei, ausgerechnet etwas Künstliches, etwas Irreales wie ein Schauspiel, soll reale Ergebnisse zeitigen. Es ist ein ganz entscheidendes Element des Stückes, dieses Vorspielen, das Beobachten von anderen, das Aushorchen und wie das Detektive und Wissenschaftler tun, die Charaktere sammeln ihre Erkenntnisse und analysieren sie. Ich möchte den Sein oder Sein Monolog in einer kürzeren Version aus einer aktuellen Inszenierung vorführen, auch um zu zeigen, wie vielfältig diese klassischen Stoffe darzustellen sind.
Ja. Nächstes Mal machst du das
selbst. Das ist nur eine Minute.
Der Ton jetzt hier die gleiche Lautstärke hat, wenn wir sehen.
Okay. Dass sich der Gebende mir kalt erwies. Dann bist du unschuldig? Entschuldigung? Bist du schön? Was meinst du? Dass, wenn du unschuldig und schön bist, deine Tugendhaftigkeit, deine Schönheit keinen Umgang erlauben sollte? Gibt es für die Schönheit besseren Umgang? Sein oder nicht sein, das ist die Frage. zeugt es von größerer Würde, auszuhalten, womit das launische Geschick uns foltert. Oder das Meer der Plagen zu bekämpfen und streiten zu vergehen. Sterben. Schlafen. Mehr ist das nicht. Und sagen, dass im Schlaf der Schmerz aufhört. Was für ein Ziel zutiefst begehrenswert. Sterben. Schlafen. Schlafen. Träumen vielleicht. Aber da ist der Haken, denn was für Träume aufsteigen im Todesschlaf, das lässt uns zögern. Es ist Angst, die Elend immer weiter leben lässt. Unser Bewusstsein macht uns alle feige. Hamlet!
So, es werde Licht. Ja, also eine ganz andere Inszenierung, eine aktuelle Inszenierung, die ich hier gezeigt habe. Ja, genau. Die ist erst 2 Jahre alt, ganz modern. Eine aus dem Schauspielhaus Bochum, Johann Simons, hat sie gemacht. Und sie wurde auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Das heißt, es ist eine sehr prominente Inszenierung gewesen. Hamlet, gespielt von einer Frau. Zum Stück. Kann man sich einen verloreneren Menschen als Hamlet vorstellen? Eigentlich soll er Rache üben, doch er denkt eher über Selbstmord nach. Der einzige Grund, warum er sich nicht aus dieser unwirtlichen Welt stiehlt, ist die Angst vor der Ungewissheit nach dem Tod. Wartet da etwas? Die Hölle? Aber Hamlets Gedankengang ist tiefgründiger, denn einerseits liefert der Verstand die Erkenntnis, dass die Welt ein sinnloses Jammertal sei, andererseits lässt genau dieses Bewusstsein einen vor dem letzten Schritt zurückschrecken, eben weil man genauso viel Verstand hat zu wissen, dass man nicht wissen kann, was danach kommt. Hamlet folgert, so macht Bewusstsein feige aus uns allen. Das Grundproblem von Hamlet ist, dass er in der Welt keine klare Orientierung findet. August Wilhelm Schlegel, einer der Übersetzer des Hamlet, sagt in seiner Vorlesung über dramatische Kunst und Literatur, Hamlet hat keinen festen Glauben, weder an sich noch an irgendetwas von Äußerungen religiöser Zuversicht, geht er zu skeptischen Grübeleien über. Er glaubt an das Gespenst seines Vaters, wenn er es sieht, und sobald es verschwunden, wird es ihm beinahe zur Täuschung. Wir stoßen hier an den Kern des Problems, denn Hamlet hat sich gleich mehrere grundsätzliche Probleme eingehandelt. Selbst wenn man konkrete Moralvorstellungen hat, dann ist es schwierig, sie anzuwenden, weil die Welt viel zu kompliziert ist. Hamlet zweifelt an der Datenbasis für eine konkrete Entscheidung. Deshalb zaudert er schiebt alles auf die lange Bank, grübelt weiter. Allerdings ist es auch Hamlets Zögern nicht unbedingt zielführend. Es kommt zwar zur geplanten Rache, doch auch der Rächer ist am Ende tot. Wir sehen, selbst wenn das Wertesystem klar ist, ist es keineswegs so eindeutig, welches die moralisch richtige Handlung ist. Ein Dilemma. August Wilhelm Schlegel beschreibt das so. Das Ganze zweckt ja dahin ab, zu zeigen, wie eine Überlegung, welche alle Beziehungen und möglichen Folgen einer Tat bis an die Grenzen der menschlichen Voraussicht erschöpfen will. Die Tatkraft lähmt. Das heißt, je mehr man weiß, desto problematischer wird es auch, weil man ein bisschen zu viel weiß und dann eben weiter grübelt. Das ist durchaus auch eine Situation, wie man sie in modernen Zeiten sehr gut kennt. Woher will man nun tatsächlich wissen, was das Handlungsgerücht ist, wenn die Parameter außerhalb der eigenen Wahrnehmung nicht kontrollierbar sind und auch nicht begreifbar sind? Wenn es einfach über das hinausgeht, was man selbst tatsächlich erfassen und begreifen kann. Goethe lässt seinen Wilhelm Meister, also eine Romanfigur, über Hamlet sagen, das Unmögliche wird von ihm gefordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstlich vor- und zurücktritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zuletzt fast seinen Zweck aus dem Sinne verliert, ohne jemals wieder froh zu werden. Hamlet muss die Konflikte mit sich selbst ausmachen. Weder eine göttliche Ordnung noch ein staatliches System geben ihm Hilfe. Das ist das radikal Moderne an diesem Stück Shakespeare. Die Psyche des Menschen ist der Ort der Auseinandersetzung und diese Psyche ist nicht frei. Sie ist beeinflusst von äußeren Umständen genauso wie von der ganz individuellen Disposition des Betroffenen. Dieser Aspekt war es auch, der den Hamlet im 18. Jahrhundert, vor allem in Deutschland, so populär gemacht hat. Ich habe schon die ganze Zeit fast nur Autoren aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert zitiert. Im Übrigen auch deshalb, weil das, was Sie beschrieben haben, immer noch gültig ist. So furchtbar viel Neues ist da gar nicht dazugekommen. Aber Hamlet hat nicht nur für Diskussion gesorgt, er hat die literarische Produktion selbst beflügelt. Gerade Goethe ist hier ein Beispiel. Das Zitat, das ich vorhin vorgetragen habe, stammt aus Wilhelm Meisters Lehrjahren. Da geht es um die Entwicklung eines jungen Mannes, heute würde man sagen, um dessen Selbstfindung. Wilhelm identifiziert sich in einer Passage des Romans geradezu mit Hamlet. Aber er entwickelt sich gänzlich anders. Er lässt den shakespeareschen Zauderer hinter sich. Es gibt kein Gemetzel am Schluss, alles wird am Ende gut. Es gibt aber einen weiteren Helden Goethes, der dem Hamlet viel ähnlicher ist und der auch ein weit berühmterer ist als Wilhelm Meister. Klar, Sie wissen, es ist der Faust. Diese Parallele mag Sie jetzt vielleicht überraschen, denn Faust ist kein junger Mann, der einen Mord rächen und sich um eine Königskrone schlagen soll. Faust ist ein alternder, frustrierter Akademiker. Faust steht am Ende seines Lebens, er blickt zurück. Er sitzt in seinem Studierzimmer und forscht seit Jahren, aber auch er ist einer, der Orientierung sucht, der nicht weiß, an was er glauben soll. Sein Einstiegsmonolog könnte glatt aus dem Hamlet stammen. Auch dieser Monolog hat einige Bekanntheit erlangt.
Habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht, armer Tor, und bin so klug als wie zuvor, heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern. Und zu bekehren auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehe und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geistes Kraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau, alle Wirkenskraft und Samen, und tu nicht mehr in Worten kramen.
Also, Faust zieht ein Lebensresümee. Das Stück beginnt mit der Bilanz eines alten Mannes. Das ist schon ungewöhnlich. Faust hat alles greifbare Wissen dieser Welt in sich aufgesogen und kommt zu dem Schluss, dass er immer noch nichts dabei gelernt hat. Sowohl rationale Wissenschaft als auch die christliche Religion bieten für ihn weder Trost noch Erkenntnis. Die Ultima Ratio ist für Faust, sich der Magie zu ergeben. Da besteht für ihn noch ein Quäntchen Hoffnung. Sein Ziel ist es zu erfahren, und das ist das Entscheidende, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und heute würde man Physik studieren, hat er auch gemacht. Also insofern gar nicht so anders. Hier wird der ganze Konflikt aufgemacht, in dem ein moderner, durch die Wissenschaft geprägter Mensch steht. Das ist wohl auch eine Parallele zu heute. Es ist ausgerechnet die Wissenschaft, die Zweifel auslöst. Gerade in der Pandemie haben viele Menschen angefangen, an der Wissenschaft zu zweifeln. War Faust also einer der ersten Querdenker? Das würde ich allerdings so nicht sagen, denn Faust war eher ein analytischer Denker, aber einer, der sich der Bedingtheit des menschlichen Wissens bewusst ist. Eben kein Quatschkopf, der von nichts eine Ahnung hat, aber dafür alles besser weiß. Faust ist das Gegenteil. Das Spannende an Faust ist, dass das Stück auf mehreren Ebenen wie eine Versuchsanordnung gestaltet ist. Um das zu zeigen, rekapituliere ich kurz den Inhalt des Stücks. Es beginnt mit dem Vorspiel auf dem Theater. Dort unterhalten sich der Dichter mit dem Theaterdirektor über das aufzuführende Stück. Es wird also zunächst auf der Metaebene diskutiert. Bevor es losgeht, der Konflikt ist ganz einfach. Der Theaterdirektor will ein leicht verständliches Stück mit viel Action, damit er Karten verkaufen kann. Der Dichter hätte lieber das philosophisch tiefgründige Stück. Freudige Verhältnisse übersetzt, ist es der Konflikt zwischen Qualität und Quote. Dann kommt das nächste Vorspiel, der Prolog im Himmel. Dieser Prolog ist allerdings bedeutender, denn er steckt die moralische Dimension des Stückes ab. Gott und der Teufel gehen eine Wette ein. Wird das Versuchskarnickel Faust standhaft bleiben oder verfälscht es den Verlockungen des Teufels? Das Bemerkenswerte in dieser Szene ist, dass ausgerechnet der Teufel die humane Figur ist. Mephisto hat Mitleid mit den Menschen, nicht der weitgehend gleichgültige Gott. Ich zeige den kleinen Ausschnitt.
Und fragst, wie alles sich bei uns befinde und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde. Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen. Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt, mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen.
Hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt.
Von Sonne und Welten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets vom gleichen Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser würde er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Er scheint mir, mit Verlaub von euer Gnaden, wie eine der langbeinigen Zikaden, die immer fliegt und fliegend springt und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt und läger nur noch immer in dem Grase. In jeden Quark begräbt er seine Nase.
Hast du mir weiter nichts zu sagen, kommst du nur immer an zu klagen, ist auf der Erde ewig dir nichts recht.
Nein, Herr, ich finde es dort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen.
Kennst du den Faust?
Den Doktor?
Meinen Knecht.
Fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist es Torentrank noch Speise. Ihn treibt die Gärung in die Ferne. Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust.
Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werde ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, dass Blüte und Frucht die künftigen Jahre zieren.
Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, in meine Straße sachte zu
zu führen.
Solange er auf der Erde lebt, solange er sei dir nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt.
Da danke ich euch, denn mit den Toten habe ich mich niemals gern befangen. Am meisten liebe ich mir die vollen, frischen Wangen. Ein Leichnam bin ich nicht zu Haus. Mir geht es wie der Katze mit der Maus.
Nun gut. Es sei dir überlassen. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und führe ihn, kannst du ihn erfassen, auf deinem Wege mit herab. Und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst.
Schon gut, nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange.
Genau. Danke. So, die Handlung des Faust ist dann allerdings relativ schnell erzählt. Faust geht den Deal mit dem Teufel ein. Das ist die Geschichte mit des Pudels Kern. Der Teufel schleicht sich bei Faust als Pudel ein und entpuppt sich erst im Studierzimmer als Teufel. Faust lässt sich dann von einer Hexe verjüngen. Er verführt mit Mephistos Hilfe das junge Gretchen. Gretchen hat durchaus Zweifel, so kommt es zur Gretchenfrage. Wie hast du es mit der Religion? Das ist die Gretchenfrage, um die geht es eigentlich. Das ist das, worum es geht, wird heute völlig anders verwendet. Im Laufe der Verführung kommen dann Gretchens Mutter und ihr Bruder zu Tode. Gretchen wird schwanger und wird von Faust sitzen gelassen. Gretchen bringt aus Verzweiflung ihr Kind um. Sie wird angeklagt, verurteilt und soll hingerichtet werden. Faust ist derweil auf einer Orgie mit Hexen auf dem Blocksberg. Als Faust erfährt, wie es um Gretchen steht, will er sie retten, doch ihr graut so sehr vor dem Duo Faust-Mephisto, dass sie sich lieber hinrichten lässt. Das ist die Story von Faust 1. Der Unterschied zwischen Hamlet und Faust liegt allerdings darin, dass Faust eben nicht gerade der Zauderer ist. Faust handelt. Er verschreibt sich der Magie und schließt sogar eben diesen Pakt mit dem Teufel. Er versucht, die letzte Erkenntnis zu erringen. Faust scheut keinerlei Risiko. Er geht mit Mephisto auf die Walpurgisnacht und scheut sich auch nicht, mit des Teufels Hilfe das unschuldige Gretchen zu verführen. Während Hamlet zum zaghaften Grübler wird, weil er an der Welt verzweifelt, geht Faust den umgekehrten Weg. Beiden aber ist der Grund der Moral abhanden gekommen. Hamlet hat dabei eher ein operatives Problem. Er weiß nicht, woran er ist, also kann er nicht handeln. Faust ist offensiv amoralisch. Ich sage bewusst nicht unmoralisch. Faust sieht sich jenseits der Moral in seinem Suchen. Trotz der Unterschiede, auch vor gut 200 Jahren hat man die Parallelen gesehen. August Wilhelm Schlegel schreibt, am Hamlet ist in der Tat so hervorstechend, dass man das Ganze wie Goethes Faust ein Gedankenspiel nennen könnte. Faust ist viel deutlicher ein philosophisches Stück, das sieht man schon an der Form, bevor es mit der eigentlichen Handlung losgeht, also dem Monolog, den wir vorher gesehen haben, dann gibt es eben die Vorspinne, Zueignung, Vorspiel auf dem Theater und Prolog im Himmel. Das heißt, hier wird erst einmal ein Rahmen geschaffen. Man könnte sagen, die Tragödie ist ein Teil einer Versuchsanordnung, in der philosophische und moralische Fragen im Experiment durchgespielt werden. Während bei Shakespeare alles auf die verzweifelte Situation Hamlets ausgerichtet ist, spielen sich bei Goethe und bei den Partnern Faust und Mephisto gegenseitig die Bälle zu. Die beiden gehen wie zwei Forscher durch die Welt und schauen mal, was passiert. Wie viel Porzellan bei ihren Experimenten zerschlagen wird, ist ihnen weitgehend egal. Goethes Stück endet ja auch nicht mit der berühmten Kerkerszene, als Faust sein Gretchen noch retten will, diese sich aber lieber in die Arme Gottes begibt. Sie ist am Schluss zwar tot, aber gerettet. Die Faustgeschichte geht ja weiter. Der zweite Teil ist viel umfangreicher als der erste. Eine bloße Inhaltsangabe würde diesen Vortrag sprengen. Für gewöhnlich wird deshalb auch nur der erste Teil aufgeführt. Der zweite Teil gilt als unspielbar. Es gibt, glaube ich, nur ein Theater, auf dem der Faust und Faust 2, also Faust 1 und 2 in voller Länge aufgeführt werden. Das ist das Goetheanum in der Schweiz. Es sind anthroposophische Aufführungen und die Aufführungen gehen meines Wissens, ich war noch nicht dort, über 2 Tage und mehr als 12 Stunden, also eher was für Hartgesottene. In den 70er Jahren gab es einmal in Stuttgart eine legendäre Inszenierung von Klaus Peimann. Ich hatte das Glück, sie sehen zu können, und ich muss ehrlich sagen, das hat mich angefixt. Da war ich 16 Jahre alt und das war damals ein Riesenereignis in Stuttgart. Wurde es im Fernsehen berichtet, die Faustschlange, wo man an Karten, herangekommen ist. Also das war ein wahres Ereignis. Peimann, einer der größten Regisseure in deutschen Theatern, lange auch Direktor an der Burg, am Schluss am Berliner Ensemble, also einer der ganz Großen. Dass der Monolog, das habe ich vergessen zu sagen, den Sie vorhin gesehen haben, das war eine Inszenierung von Peter Stein. Faust wird von Bruno Ganz gespielt. Aber zu Faust 2. Ich möchte ein paar Schlüsselszenen des Stückes beschreiben. Es sind Szenen, die die Modernität des Stücks zeigen. In Faust 2 wird eine Welt beschrieben, die im Wesentlichen durch ein Marktgeschehen bestimmt wird. Die Figuren im Stück geht es schlicht um die Durchsetzung von Wirtschaftsinteressen. Man kann Faust 2 als eine frühe Kapitalismuskritik beschreiben. Gleich in der zweiten Szene geht es um Politik. Kaiserliche Pfalz heißt die Szene. Sie spielt im Thronsaal, der Staatsrat in Erwartung des Kaisers. Faust und Mephisto sind das, was man heute Politikberater nennt. Faust und Mephisto raten dem Kaiser zur Einführung des Papiergeldes. Der Gegenwert für das Papiergeld sollen Schätze sein, die aber erst noch gefunden werden müssen. Sprich, es wird ein kleines Wirtschaftswunder auf Pump bewerkstelligt. Der Kaiser hat sein Einverständnis dafür so ganz nebenbei bei einer Art Karnevalsveranstaltung gegeben. Erinnern kann er sich an seine hochpolitisch brisante Entscheidung nicht mehr. Das klingt relativ aktuell. Es wird auch deutlich, im Faust 2 geht es nicht mehr um Einzelschicksale. Hier wird über das Wohl und Weh von Staaten verhandelt. Später werden Faust und Mephisto von den Kaiser sogar eine Schlacht schlagen. Goethe beschreibt auch eine Entmenschlichung der modernen Welt. Ein Wissenschaftler, Faust früherer Assistent Wagner, erschafft einen künstlichen Menschen, Homunculus genannt. Der Mensch wird hier nur noch nach seiner Nützlichkeit beurteilt. Wagners Assistent, einen Namen hat er gar nicht, er wird nur Baccalaureus genannt, neudeutsch Bachelor. Der resoniert auch über die Nützlichkeit des Menschen und die findet er nur im jungen Menschen. Ich zitiere mal: Gewiss, das Alter ist ein kaltes Fieber im Frost von grillenhafter Not. Hat einer 30 Jahre vorüber, so ist er schon so gut wie tot. Am besten wär's, euch zeitig totzuschlagen. Da bleibt selbst Mephisto die Spucke weg. Aber ein bisschen erinnert es ja auch an heute. Da sind Menschen ab Mitte 50 auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar. Bildung ist nur noch dazu da, der Wirtschaft die passenden Fachkräfte zuzuführen. Und Kinder soll man nicht mehr bekommen, weil es vielleicht schön ist, welche zu haben, sondern damit die Rentenkasse stimmt. Fausts Karriere gedeiht in diesem Klima prächtig. Er wird Unternehmer und verdient sein Geld mit großen Deich- und Hafenbauten. Mephisto nimmt jetzt eher die Rolle seines Verwalters ein. Der Faust 2 hat ein mehr oder weniger offenes Ende. Goethe wollte, dass das Stück ein Rätsel bleibt, denn er hat wenige Monate vor seinem Tod in einem Brief geschrieben, der ganze Faust sei so angelegt, damit alle zusammen ein offenbares Rätsel bleibe, die Menschen fort und fort ergetze und ihnen zu schaffen mache. Kommen wir zu der eigentlichen Frage des Vortrags. Was haben uns diese Klassiker noch zu sagen? Wir haben gesehen, dass in den Stücken sehr viel steckt, dass es sehr viele Bezüge zu unserer heutigen Welt gibt und dass hier universale Menschheitsfragen angesprochen werden, die offenbar zeitlos sind. Aber warum muss ich unbedingt ein Stück ansehen, das mir eine immense Übersetzungsleistung abverlangt, nur mal Fragen zu stoßen, auf die ich auch so gekommen wäre? Das ist etwa, ich habe es vorher schon gesagt, die Kritik von King Julian vom Anfang. So blöd ist der Kleine gar nicht. Zudem sind natürlich zeitbedingt alle Rollenklischees in den Stücken, Geschlechterfragen, Rassismus, Identitätsfragen, sie werden entweder gar nicht oder ganz anders adressiert, als dies heute der Fall ist. Wenn wir heute die Problematik der kulturellen Aneignung betrachten, dann wirft es bei historischen Stücken ohnehin Fragen auf. Hamlet und Faust sind Stücke, die selbst schon historische, also spätmittelalterliche Stoffe aufnehmen. Wenn wir das mit identitätspolitischen Maßstäben korrelieren, führt sich die Fragestellung ziemlich ad absurdum. Ich hatte ganz zu Anfang vom Fall der amerikanischen Schauspielerin Scarlett Johansson gesprochen, die ja eine Transgender-Person spielen sollte und hat da diese Anfeindungen erlebt. Sie hätte sozusagen übergriffig sich etwas angeeignet, was sie nicht selbst verkörpert. Sie hat die Rolle daraufhin auch nicht gespielt. Was würde das für Stücke wie Hamlet und Faust bedeuten? Dürften spätmittelalterliche Prinzen und Hexen nur von spätmittelalterlichen Prinzen und Hexen gespielt werden? Das ist natürlich Unfug. Ich möchte die Frage aber auch nicht trivialisieren. Natürlich gibt es Diskriminierung in der Kultur, sowohl was die Beschäftigung von Schauspielerinnen und Schauspielern anbelangt, wie auch was die verwendeten Stoffe angeht. Das gibt es natürlich, das darf man nicht wegreden. Die Hollywood-Legende Rock Hudson war schwul, aber das war ein Tabu. Es wäre damals ein Skandal gewesen und als feuriger Liebhaber einer Frau wäre er nicht mehr vermittelbar gewesen. Heute ist das Schwulsein natürlich kein Tabu mehr, aber es ist natürlich eher eine Marketingfrage, ob ich einen Schwulen als Liebhaber einer Frau in einem Film verkaufen kann. Umgekehrt findet man nichts dabei, wenn ein Heterosexueller einen Schwulen darstellt. Aber das sind Fragen des Marketings. Sprich, es geht hier nicht in erster Linie um künstlerische Fragen, sondern um ökonomische. Es wird ja auch außer Acht gelassen, dass es das Wesen des Schauspielens ist, Rollen anzunehmen, also nicht eben das zu sein, was man im normalen Leben ist. Das ist eigentlich eine Banalität. Leider muss man derart Banales auch scheinbar wieder erläutern. Aber was bedeutet das eigentlich? Legt man den Maßstab an, der an Scarlett Johansson angelegt worden ist, dürften historische Stücke gar nicht mehr aufgeführt werden, weil die identitätspolitischen Fragen schlicht unlösbar sind. Das zeigt einerseits eine gewisse Absurdität der Debatte, andererseits wird die Frage aufgeworfen, ob gesellschaftlich relevante Kunst nicht hauptsächlich moderne Kunst sein sollte, die aktuelle Fragestellungen auch gemäß dem heutigen Stand der Diskussion aufzunehmen vermag. In der Hamlet-Aufführung, aus der wir vorher einen Ausschnitt gesehen haben, spielt eine Frau, Sandra Hüller, den Hamlet. Das gab es übrigens schon öfters. Aber auf die Besetzung Hamlets mit einer Frau angesprochen, sagt der Regisseur Johann Simons etwas sehr Wichtiges. Ich möchte kein großes Thema daraus machen. Eigentlich ist es normal, dass eine Frau Hamlet spielt. Sarah Bernhardt, Angela Winkler, Asta Nielsen, viele andere haben das schon gemacht. Theater vermittelt sich über Gedanken, nicht über Identifikation. Im Theater kann eine Frau einen Mann spielen, ein Junger einen Alten, eine Schwarze, eine Weiße. Mit meiner Besetzung mache ich keine politischen oder feministischen Statements. Es ist rein künstlerisch. Ich glaube, dass die Kunstform des Theaters hier einen guten Weg aus dem Dilemma weist. Ich habe den Eindruck, dass die Identitätsdebatte in der Kunst auch deshalb so geführt wird, weil der Hauptdiskussionsgegenstand Filme, Serien und Fernsehen sind. Das Kino heute und vor allem die Serien arbeiten nach einem simplen Identifikationsmuster. Die Plots mögen zwar ungeheuer raffiniert sein, aber das Grundprinzip besteht darin, dass man mit dem Protagonisten mitfiebert. Schafft es die Heldin oder der Held am Schluss? Kriegen sich die Liebenden? Wird der aussichtslose Kampf gegen die Übermacht gewonnen? Wir fiebern mit. Das heißt, wir identifizieren uns mit den Charakteren. Das heißt aber auch, dass es für uns sehr wichtig ist, wie diese Charaktere auftreten. Sind sie authentisch? Werden ihnen Klischees angedichtet? Verhalten sie sich, wie man das erwarten würde? Sind alle gesellschaftlich relevanten Gruppen repräsentiert? Werden Minderheiten entsprechend berücksichtigt? Daraus folgt die Forderung, dass eigentlich jede Minderheit auch ihre Heldinnen und Helden in Filmen und Serien haben müssten, weil sie sonst nichts hätten, mit dem sie sich identifizieren können. Selbst bei völlig abstrusen Superhelden und Fantasyfiguren wird über Identitätsfragen gestritten. Die Probleme entstehen nicht zuletzt durch die große Identifikation mit den jeweiligen Protagonisten. Sprich, wer sich mit jemandem identifiziert, hat zwar ein großes emotionales Erlebnis, aber er analysiert nichts. Denn es fehlt die beobachtende Distanz. Das moderne Theater setzt zwar auch auf Emotionen, doch die Distanz ist größer. Die Bühnenbilder verfremden, die Inszenierungen arbeiten mit symbolprächtigen Bildern. Sie erinnern sich an die Ausschnitte aus den Faustaufführungen. Das hat nichts mit dem Pseudorealismus von Hollywood-Produktionen zu tun. Das ist im Hamlet ganz anders. Das ist nur die klassische, banale Kostümgeschichte. Das ist keine wirkliche Inszenierung, keine keine wirkliche Auseinandersetzung. Es wird einfach nur pur Text abgeliefert und schauspielerisch großartig, aber da passiert nichts damit. Das Theater, aber auch Filme, die eben nicht unbedingt aus Hollywood kommen, waren stets freier in ihrer Gestaltung. Über Kreuzbesetzung gab es im Theater seit Jahrzehnten. Gerade Klassiker wurden auf dem Theater immer wieder neu interpretiert. Der schon erwähnte Regisseur Klaus Peymann sorgte für Triumphe wie Skandale. Er hat Schillers Räuber zu einem Stück über die Terrorgruppe Rote Armee-Fraktion gemacht. Das war ein Aufreger fürs Bildungsbürgertum damals. Aber eben mit den Mitteln einer avantgardistischen Kultur, nicht mit deren kleingeistiger Verkennung. Theater setzt sowohl auf Emotion wie auf Reflexion. Man könnte jetzt etwas pathetisch von einer höheren Form der Realität sprechen, die das Theater erzeugen kann. Das Theater setzt auch eine gewisse Abstraktionsfähigkeit, auch eine Offenheit voraus. Man bekommt im Theater eben nicht das vorgesetzt, was sich Marketingleute für eine bestimmte Zielgruppe ausgedacht haben, so wie das bei Serienproduktionen der Fall ist. Das Theaterstück sperrt sich bisweilen dem simplen Konsum. Also haben uns die Klassiker noch was zu sagen? Ich würde sagen ja, weil deren Themen universell sind, weil sie zeitlos sind. Sie entziehen sich dadurch auch ihrer eigenen historischen Bedingtheit. Aber ich halte sie auch für wichtig, weil sie identitätsstiftend sind. Die Identität liegt hier in den geteilten Gefühlen, den geteilten Werten, auch den geteilten Erfahrungen und dem Bekenntnis zu einer offenen, aufgeklärten Gesellschaft. Deshalb hat der ukrainische Präsident vor dem britischen Unterhaus aus Hamlet zitiert. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Harald Kirchner, für diese Einblicke in die beiden Stücke. 10 Jahre Hochschullehrer und frustriert sein, was soll ich denn sagen? Ich mache es schon bald 20 Jahre. Na gut, Sie haben wieder Gelegenheit, mit Harald Kirchner hier vorne ins Gespräch zu kommen. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, die Sie einbringen möchten? Oder müssen Sie ein bisschen verdauen? Wir noch ein bisschen die Zeit überbrücken. Deine Faust-Initiation war das Theater. Sollen wir ins Theater gehen? Sollen wir es lesen? Eins von beiden oder beides?
Beides natürlich, aber natürlich, es ist geschrieben fürs Theater, das ist die Form ist zu konsumieren, wie es gedacht ist. Also insofern ist die Aufführung von einem Stück eigentlich immer das Adäquate. Natürlich, wenn man es studieren will, muss man es lesen, aber eigentlich ist das Theater der Ort, an dem man es anschauen sollte. Klar.
Die Bühne im Kopf. Sie haben eine Frage. Also Sie weisen darauf hin, dass durch die Theateraufführung, das häufig, was sich beim Lesen sperrt in der Sprache, erschließt und auf einmal zugänglich wird und dadurch einfach ja, ein anderer Weg zum Stück entsteht als durch die Lektüre.
Also ich würde schon sagen, ein Problem besteht schon, also die Sprache ist schon altertümlich und wie Sie sagen, natürlich erschließt sich das, aber sie ist fremd. Ehrlich gesagt, mir ging es auch manchmal so in Shakespeare-Aufführungen, gerade wenn man die auf Englisch hört, man meandert mal weg, ja, und denkt, oh Gott, wo waren wir stehen geblieben, worum geht es gerade? Also das ist durchaus ein Effekt, den ich auch kenne. Also es ist nicht so einfach zu konsumieren. Ja? Also man kommt in die Dinge erst rein. Also ich würde die sprachliche Hürde nicht unterschätzen. Es ist nicht so leicht zugänglich, gerade wenn man eben auch diese... wenn man halt auch die zeitliche Distanz betrachtet, wir unterhalten uns anders, Worte bedeuten auch oft mal etwas anderes, der Duktus ist ein völlig anderer. Insofern denke ich schon, dass man konzidieren muss, dass eine Sprache fremd sein kann.
Wir haben hier vorne 2 Fragen, aber bevor ich Sie fragen lasse, Sie haben es am Anfang gehört, ich rede jetzt zu den jungen Leuten, der Vortrag war für Sie gedacht. Vielleicht haben Sie auch Fragen, das fände ich schön. Aber jetzt Sie.
Gut, also wenn man...
Ich muss es wiederholen, Entschuldige. Sonst weiß man nicht, worauf du antwortest und dann siehst du dann älter aus, als du bist. Das ist nicht nett. Also, Sie verweisen auf die Bedeutung der Stücke als Sprachkunstwerke. Das ist, glaube ich, Ihr Punkt. Ja. Und nicht den Zugang zu sehr darin zu sehen, was sagen Sie uns heute, sondern wie wirken Sie eben durch die Sprache selbst und als Kunst.
Ja. Klar, also man kann natürlich schon sagen, ein Kunstwerk hat einen Wert an sich, jenseits von der sozusagen Rezeptionsgeschichte. Das kann man so sehen, aber auf der anderen Seite, warum werden diese Stücke heute noch aufgeführt und manch andere nicht? Also es gibt natürlich im 18. Jahrhundert haufenweise Stücke, die werden alle nicht mehr aufgeführt, weil sie uns zu weit weg sind, weil sie zu sehr an ihre Zeit gebunden sind. Aber das macht den Klassiker zum Klassiker, dass er eben über sozusagen den Wert des Kunstwerks an sich einen Mehrwert hat, wenn man sozusagen ökonomisch formulieren möchte, nämlich den, dass man tatsächlich in diesen Stücken einen Bezug zur eigenen Realität herstellen kann. Und ich glaube, das ist schon einer der wesentlichen Teile, auf die es ankommt bei solchen Stücken.
Also, Sie sagen, dass es neue Zugänge gibt zu den Stücken, zum Beispiel über Graphic Novels, die durchaus kunstvoll gemacht sind und insbesondere jüngere Leute ansprechen können. Vielleicht zählst du dich zu den Jüngeren. Ich lese manchmal Graphic Novels, aber wie sieht es denn aus mit den jungen Leuten? Sollen wir die mal fragen? Haben Sie schon mal Klassiker als Graphic Novel zu sich genommen? Es tut nicht weh. Vielleicht wollen Sie es mal probieren. Ich gebe einen anderen Tipp. Wer sich mit Faust ein wenig mehr noch auseinandersetzen mag als heute Abend, es gibt ein Programm zweier Kabarettisten. Und das wurde auf Dreisat ausgestrahlt und das kann man aber auf YouTube finden. Unter den Namen Philipp Mossetter und Michael Quast. Da spielt der Philipp Mossetter einen Germanistikprofessor auf der Bühne, der sich den Luxus leistet, einen Schauspieler zu seinem Faustvortrag hinzuholen. Und der soll die eine oder andere Szene halt vorlesen, damit es ein bisschen eindrücklicher wird. Es ist ungeheuer witzig und es ist letztlich auch sehr lehrreich. Also beides zusammen geht durchaus. Vielleicht ist das eine Alternative, wenn Sie also zu jung sind für Graphic Novels, vielleicht gucken Sie YouTube-Videos, dann schauen Sie mal da rein, das macht höllisch Spaß. Aber gut, da haben wir eine Frage, bitteschön. Also, Sie haben zwei Fragen gestellt. Das eine ist, was bedeutet das denn, dass das Ende offen ist bei Faust 2? Sollen wir mal damit anfangen oder ich wiederhole noch die zweite Frage, wenn sie mir denn einfällt. Ihre Frage war, wie kriegen wir dazu, zu dem Stück überhaupt noch einen Zugang? Nein?
Nee, wie war es damals?
Wie war es damals? Entschuldigung, ja genau. Da sehen Sie mal, ich lasse nach. Also, erste Frage.
Also auch damals war die Rezeption natürlich durchaus geteilt, weil das Interessante ist, gerade retrospektiv wird der Faust 2 ja interessant, weil er eben diese Kapitalismuskritik übt. Das ist ja das Spannende. Die hatte man damals noch gar nicht. Das heißt, er war seiner Zeit eigentlich ziemlich voraus. Diesen Blick auf den Kapitalismus, auf Wertschöpfung, auf die Unmenschlichkeit letztendlich auch der, sozusagen, dass man Leben generiert und funktionalisiert, das waren Themen, die damals gar nicht so diskutiert worden sind. Es gab nichts. Ich meine, ich kann ja sagen, Goethe war der erste Modelleisenbahner, war er tatsächlich. Weil er war Bergbauminister und damals wurden Maschinen verschickt als Demonstrationsexemplare und er hat 1804 von Richard Trevithick so ein Modell einer solchen Dampfmaschine bekommen. Also er war ein moderner Typ, das meine ich nur. Er hat die Industrialisierung sehr aus eigener Erfahrung realisieren können, weil er als Minister für Bergbau tätig war, in ökonomischen Fragen bewandert und er hat einfach gesehen, was da passiert. Und das fand ich ganz interessant, das ist eigentlich ein visionäres Stück, Faust 2. Und die zweite Frage war ja, oder die erste ursprünglich, wie offenes Ende. Also irgendwie kommt er ja in den Himmel und Faust verliert, Mephisto verliert so ein bisschen, aber er wird auch eigentlich ziemlich böse verscharrt mit diesen Chimären, die da sind, die ihn unter die Erde bringen. Das ist schon ein bisschen offen, weil es ist sozusagen, moralisch schneidet er schlecht ab, er ist eigentlich auf einer Stufe mit Mephisto. Aber wird sozusagen, Gott kann den Deal nicht ganz kaputt machen, sozusagen muss die Oberhand behalten, das letzte Wort behalten, nimmt er seinen Knecht zu sich. Das ist ein bisschen vage formuliert, man kann sie, die Interpretationsspielräume sind groß und das ist natürlich so, in modernen Inszenierungen kann man auch gestalten, lässt man was weg oder nicht. Ne? Also das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Die Inszenierung von Stein, die hat auch den Faust 2 drin. Und da ist es natürlich alles enthalten und er löst es sehr sphärisch auf. Also da geht Faust irgendwie, zwar unterirdisch, aber dann in den Himmel. Also es ist ein bisschen offen gestaltet, weil die moralische Frage, die bleibt offen eigentlich, geht alles im Bach runter. Das ist eben das Verrätselte daran. Also er löst es nicht auf, er sagt nicht konkret, das war gut oder falsch, sondern er lässt manches eben offen. Er greift nicht Partei, sondern lässt es einfach zu. Auch die Geste Gottes ist letztendlich hohl. Und mein Gott ist nicht Gott, sondern halt die Entität, um die es da geht. Das ist eine philosophische Frage letztendlich.
Vielleicht um es zeitlich einzuordnen, die richtig wuchtige Kapitalismuskritik kommt dann mit Marx und der ist am 5. Mai 1818, wenn ich mich richtig entsinne, geboren. Ja, also deutlich später. Sie hat meine Frage. Also Sie fragen nach der Quintessenz der beiden Stücke und ob das bisschen Wahrheit, das am Ende vielleicht wir in den Händen haben können, sich in der Kunst offenbart.
Ich glaube, das geht ein bisschen weit. Ich bin da schon eher ein Kind sozusagen der Aufklärung und glaube schon am ehesten an die Wissenschaft. Nur die Kunst ist eine andere Reflexionsform. Sie hat Möglichkeiten, das, was man vielleicht eben, wie es vorher formuliert hat, eine höhere Wahrheit zu generieren, indem es auch inspiriert, emotionalisiert an manchen Stellen und Bezüge auch manchmal herstellt, die nicht ganz so selbstverständlich ist. Also das assoziative Element der Kunst, das auch emotionale Herstellen von Bezügen, ist durchaus Teil der Kunst. Und das, glaube ich, ist das, was Kunst leisten kann. Aber wenn es um Wahrheit geht, denke ich schon, dass die Wissenschaft eigentlich unser Gradmesser sein sollte. Kunst kann sie auch hinterfragen. Goethe hinterfragt zum Beispiel jede Form ökonomischer Theorie. Ob er damit recht hat oder nicht, geht daraus nicht hervor. Aber er stößt was an, er hinterfragt. Ich glaube nicht, dass die Kunst wirklich immer Antworten geben kann. Ehrlich gesagt, mir gehen manchmal sozialkritische Stücke auf die Nerven und denke mir, hätten die mal Zeitung gelesen, wüssten sie, worum es geht. Und dann bräuchte man nicht irgendwie ein dämliches Stück draus machen, wo einer irgendwas hochzieht, ohne wirklich begriffen zu haben, worum es geht. Ja, das ist wie bei Politstücken ist es oftmals so, meine Güte, haben die jemals Zeitung gelesen? Das ist, als Journalist fragt man sich das manchmal. Insofern glaube ich, sind Künstler nicht unbedingt diejenigen, die die größte Autorität in der Beantwortung politischer Fragen haben, aber sicherlich sind es welche, die sie reflektieren, die sie anders widerspiegeln, die uns andere Einblicke gewähren, uns vielleicht auch mal aufzeigen, kann man das wirklich so sehen, kann man es nicht auch ganz anders sehen. Diese Form von Hinterfragen und auch mal offen, ohne sozusagen einen wissenschaftlichen Hintergrund zu haben und einfach mal was in den Raum zu stellen, mit dem man sich auseinandersetzen kann, das ist eben die Domäne der Kunst und da ist sie sehr reich, weil sie ganz neue Räume eröffnet. Aber wenn es Wissen um Wissen geht, ich meine, der Begriff Wahrheit ist nochmal ein etwas komplizierterer, ich würde lieber von Wissen sprechen, da bin ich dann eher bei der Wissenschaft.
Und die begegnet uns in der nächsten Woche in Person von Ernst-Peter Fischer, der Wissenschaftshistoriker ist und Physiker und Biologe und der fragen wird oder anschauen wird, wie Nietzsche und Rilke die Vorsilbe zur Physik des 20. Jahrhunderts geschrieben haben. Lassen Sie sich überraschen, kommen Sie wieder. Harald Kirchner, herzlichen Dank Ihnen, Dank fürs Kommen, Wiedersehen.
Danke Ihnen.